Ich weiß, dass Gott heute wird einen Diamanten schenken. Wirklich einen Diamanten. Wenn ihr dieses Thema, was ich heute sage, wenn ihr das versteht, wenn ihr das neuen Geist aufnimmt, dann werdet ihr siegreich bis zum Ende eures Lebens sein. Es wird euch verändern. Es wird euch auf eine neue Ebene bringen. Als ich es empfangen habe, das bedeckt mich immer noch. Fangen wir mal an. Ich habe immer noch nicht das Thema genannt. Gell? Mein Thema heißt ein Leben ohne Sünde. Glaubt ihr, dass es sowas gibt? Ja. Ich habe heute meine Mädchen gefragt. Ich habe zu denen gesagt, glaubt ihr, dass es ein Leben ohne Sünde gibt? Wisst ihr, was sie gesagt haben? Nein. Sie sagen, wir sündigen jeden Tag. Wir sind Menschen und Menschen sündigen. Amen, ja, Menschen sündigen. Und trotzdem führt uns Jesus durch die Bibel und fordert uns immer wieder auf nach Heilungen, nach Dämonenaustreibungen. Sagt er zu den Menschen, geh und sündige nicht mehr. Warum sagt Jesus das? Nehmen wir mal das allerbekannteste Beispiel, wo die Pharisäer die Ehebrecherin zu ihm gebracht haben, ja. Und er hat zu den Pharisäern gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, gell? Da hat niemand geworfen. Und dann sagt er zu ihr, geh und sündige nicht mehr. Versteht ihr? Und in Johannes, 1. Johannes, steht geschrieben, und wer sagt, er ist ohne Sünde, der ist ein Lügner. Wie ist ein Leben ohne Sünde möglich? Ich weiß, ich glaube daran, ein Leben ohne Sünde ist möglich. Es ist durchaus möglich. Ich glaube an dieses Wort, weil wenn ich es im Geist empfange, ich weiß, Gott wird bestätigen durch sein Wort. Gott wird bestätigen. Und ich weiß, dass Gott heute euch eine Offenbarung, eine Erkenntnis gibt über dieses Thema. Wie lebe ich ohne Sünde? Wie bin ich der King of Kings? Nein, Spaß. Jesus ist der King of Kings. Jeder im Leben hat eine Sünde und jeder im Leben sündigt. Wir sind das perfekte Beispiel mit Andreas. Jeder hat eine Sünde, die ihn dann verfolgt über Jahre. Wir haben vor knapp 12 Jahren eine Immobilie gekauft. Als er unterschrieben hat, da waren wir noch nicht verheiratet, aber wir waren schon zusammen. Als er unterschrieben hat, haben wir waren religiös, wir haben nichts von Stimme Gottes, was weiß ich, gewusst. Aber vor der Unterschrift haben wir gehört, wie Gott geschrien hat. Amen? Warst du? Gott hat geschrien, tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Und trotzdem haben wir es getan und leben bis heute damit. Ja, diese Immobilie hat uns sehr viele Sorgen bereitet, finanziellen Ruin. Aber wir sind Gott sei Dank wieder rausgekommen. Aber die Folgen tragen wir immer noch. Die Folgen tragen wir immer noch und das ist jetzt 12 Jahre her. Deshalb, wer hat sowas nicht? Jeder Mensch hat sowas. Jeder Mensch hat sowas. Jeder von euch, ich bin mir sicher, jeder von euch hat was, wo ihr wisst, ich trage heute noch die Folgen davon. Von einer Sünde, von einem Ungehorsam. Es ist einfach Fakt. Die Basis ist Fakt. Ja? Wir haben in uns eine sündhafte Natur. Wir werden geboren in die sündhafte Welt mit einer sündhaften Natur. Wir werden damit geboren. Und wenn wir durch die Bibel gehen, ich habe mal geschaut durch die Bibel, ich liebe es, ich habe es schon mal gesagt, wenn ich ein Wort empfange, ich liebe es, in der Bibel die Bestätigung dafür zu kriegen, weil das ist mein Fundament, das ist meine Basis, das ist das, worauf ich baue. Ja, und ich habe angefangen, in der Bibel zu recherchieren. Gott, wo sind diese deine richtig super großen Männer, die wo die Erde haben beben lassen für dich, ja? Und habe angefangen zu recherchieren. Dann habe ich David gefunden. Er hat Sünde begangen, große Sünden. Simson hat Sünden begangen, hat sich von Frauen verführen lassen. Und so geht's gerade weiter. Ob Altes oder Neues Testament, Jona, Petrus, Paulus, jeder hat Sünden begangen. Und dennoch haben sie große Werke getan von Gott. Für Gott, ja. Sie haben große Werke getan. Die alte Natur bleibt. Wir müssen verstehen, wie wir zu diesem Leben kommen. Wie werde ich ein Leben leben ohne Sünde? Der Einzige, der nicht gesündigt hat, war Jesus. Er war der Einzige, der ohne Sünde war. Um zu verstehen, was Sünde ist. Ich weiß, wir haben das oft schon erklärt. Trotzdem will ich es nochmal hier festigen. Nochmal auf Video aufnehmen, damit ihr euch das nochmal angucken könnt. Was ist Sünde? Sünde, ich habe auch geschaut in den Urübersetzungen, was ist Sünde? Es gibt in der Bibel im Alten Testament Sünde und im Neuen Testament Sünde. Wird verschieden übersetzt. Ich möchte heute mehr auf das Neue Testament angehen, weil wir leben nach dem Neuen Testament. Aber das Alte Testament ist auch nicht schlecht. Das Ursprungswort für Sünde im Alten Testament bedeutet Abtrennung, Abtretung, den falschen Weg einschlagen. Im Neuen Testament gibt es ein anderes Wort für Sünde. Und die griechische Übersetzung lautet verfehlen, das Ziel nicht treffen, nicht ins Schwarze treffen. Alles, was du, sagen wir es so, alles, in dem du das Ziel nicht triffst, ist Sünde. Und jetzt überleg, wie oft wir am Tag sündigen. Ziemlich oft. Ich zumindest. Ich spreche nicht von euch, ich spreche von mir. Ich sündige oft, ja. Aber ich habe die Gnade Gottes. Amen. Ihr auch. Ihr habt auch die Gnade Gottes. Sünde ist das Ziel zu verfehlen, nicht zu treffen, nicht im Willen Gottes zu sein. Was ist der Wille Gottes für dein Leben? Was will Gott von dir? Wozu bist du berufen? Ich weiß, jeder von euch, absolut jeder von euch, weiß, wofür er geboren ist. Was ist deine Bestimmung, frage ich dich heute. Oh, wir kommen da gleich noch hin. Heute wird es interessant. Sünde ist das Ziel verfehlen. Und die Bibel sagt in Jakobus, heute haben wir das gelesen mit meinen Mädchen, in Jakobus 1, lesen wir das mal, Vers 15. Ich sollte das hier. So. Was bringt die Sünde? Wer seinen Begierden oder Lüsten nachgibt, sündigt. Verständlich, oder? Und die vollzogene Sünde führt zum Tod. In einer anderen Übersetzung gibt es so ein Beispiel. Wenn die Begierde schwanger geworden ist, wenn die Lust, dein Komfort schwanger geworden ist, dann bringt sie Sünde zur Welt. Und wenn diese Sünde ausgewachsen ist, führt sie zum Tod. Das heißt, Sünde gebiert den Tod. Alle sind verdammt, die Sündigen. Wir sind aber nicht verdammt. Jetzt gehen wir mal weiter und kommen darauf hin zu Galater. Was sagt Paulus hier? Ich sage euch aber, wandelt im Geist und so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Wandelt im Geist und dann wird eure Begierde nicht schwanger mit Sünde. Ein Also dieses Wort, das hat mir so einen richtigen Puh gegeben. Da kommt so, da leuchtet so ein Lämpchen auf, bing. Aha, wandelt im Geist. Das ist das, worauf wir hinarbeiten. Wie lebe ich ohne Sünde? Die Sünde, die wird erst geboren. Zuerst habe ich meine Begierde. Zuerst habe ich die Lust. Oh, ich habe irgendwie heute keinen Bock, in die Kirche zu gehen. Kennt ihr das? Wer kennt es? Hanna, kennst du das? Ich kenn's auch. Ich habe so keine Lust, in die Kirche zu gehen. Das ist eine Begierde, das ist eine Lust. Wir sagen es selber, ich habe so keine Lust. Eine Lust, eine Begierde. Aus dieser Begierde, wenn ich es weit kommen lasse hier, da kommt die Idee, da kommt der Feind, der Ideenschmeißer. Er kommt, schmeißt eine Idee. Du hast so keine Lust, in die Kirche zu gehen. Und dann sprichst du es aus. Ich habe so keine Lust, in die Kirche zu gehen. Und wenn du das schwanger werden lässt, diesen Gedanken, der führt dann zur Sünde. Dann gehst du wirklich nicht in die Kirche. Und diese Tat ist dann eine Sünde. Weil du weißt, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Du weißt, dass der Wille Gottes ist, dass du dahin gehst. Warum? Weil du wächst. Du wächst in der Gemeinde. Du wirst gebraucht in der Gemeinde. Gottes Interesse ist dein Wachstum. Gott, es liegt in Gottes Interesse, dass du wächst. Es ist nicht so ein Gott, dass er sagt, ach, ich habe Lust, dich zu quälen, damit du dich hinsitzt und dich langweilst 2 Stunden. Nein, er möchte aus jedem Wort, was er hier spricht, ob das ein Kind sagt, ein Pastor sagt oder ein Diener sagt, er möchte, dass du das daraus nimmst, was für dein Wachstum erforderlich ist. Nimm das, was für dich erforderlich ist. Wenn die Predigt nicht nach deinem Geist ist oder nicht nach deinem Geist war falsch. Wenn die Predigt nicht dein Thema ist, sagen wir es so, ja, du kommst und sagst, oh Mann, jetzt fängt er schon wieder an, darüber zu reden. Das ist voll, ich habe es doch langsam kapiert, ich habe nicht mal so ein Problem, ja. Dann nimm das, was du brauchst. Wisst ihr, wie oft wir schon solche Sachen erlebt haben, wo wir kommen hin, ich persönlich, Gott sagt zum Beispiel zu dir etwas, ja, und dann kommst du und sagst, Gott, ich möchte eine Bestätigung sagen. Wenn der Pastor 3-mal auf seinem Bein springt in der Kirche, dann weiß ich, dass das Wort von dir ist. So, ganz verrückte Sache. Der Pastor, der springt doch nicht einfach so auf sein Bein auf der Bühne. Macht sich doch nicht zum Hampelmann. So, du kommst in die Kirche. Oh doch, ja. Du schon. Du kommst in die Kirche. Aus dem Nichts fängt der Pastor an zu lachen und springt 3-mal auf dem Bein. Und spricht dabei über Drogensucht, Alkoholsucht. Es geht dich nichts an, Drogensucht, Alkoholsucht. Aber du hast die Bestätigung gekriegt hier. Oder jemand kommt, wie oft war es so? Ich sag zu Gott, Gott, bestätige es mir. Und dann in der Predigt keine Bestätigung. Dann nach dem Gottesdienst kommt jemand zu mir und sagt, hey, ich hatte einen Traum über dich. Ich weiß nicht, für mich gibt es keinen Sinn, aber vielleicht gibt es für dich Sinn. Und er erzählt mir diesen Traum und dieser Traum ist genau die Antwort auf meine Frage. Wie kannst du sowas zu Hause erleben? Jetzt gehe ich auf diese Schiene, ich habe das gar nicht geplant. Aber jemand brauchte das wahrscheinlich. So, das ist Sünde. Für jeden, jeder hat seine Sünde, ja. Jeder hat seine, was ist im Willen Gottes, was ist nicht im Willen Gottes. Finde heraus, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Finde heraus, was will Gott für dich? Was will Gott dir sagen? Wohin will Gott dich führen? Ich weiß, jeder von euch hat eine große Aufgabe. Verfolgt sie. Verfolgt sie und Gott wird euch offenbaren. Gott wird euch seine Wege offenbaren. Wenn wir in diesen, nochmal zurück zur Sünde, ja, wir erkennen zum Beispiel, lass mich das anders sagen, wir müssen darauf achten, dass wir nicht in einen Teufelskreis der Sünde fallen. Ja? Das heißt, wie haben wir früher gelebt? Ich sag's euch. Sündigen, sündigen, whatever, egal was. Sündigen, dann fühlst du dich schlecht, hast ein schlechtes Gewissen, dann kommst du zu Gott, tust Buße, er vergibt dir. Dann brauchst du erstmal eine Woche, bis du die Vergebung annimmst, weil du musst ja demütig sein, ja. Also wir wollen ja nicht stolz sein und die Vergebung sofort annehmen. So, dann eine Woche fühlen wir uns schlecht und dann nehmen wir die Vergebung an. Dann sage ich, ja, Jesus, danke für Vergebung. Amen. Danke für Vergebung. Eine Minute später schreie ich wieder meine Kinder an und denke, Mist. Jetzt habe ich die ganze Woche auf Vergebung gewartet. Jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Ich habe gesündigt. So, jetzt fühle ich mich erstmal 3 Tage schlecht. Dann rufe ich den Pastor an. Ich habe meine Kinder angeschrien. Okay, Gott vergibt dir. So haben wir wirklich gelebt. Das ist kein Witz. Wir haben wirklich so gelebt. Ja, Gott vergibt dir. Der hat für mich gebetet. Gott vergibt dir. So. Ich gehe nach Hause ganz demütig und warte eine Woche auf Vergebung. Ich nehme Vergebung an. Ja, Jesus, ich bin ein schlechter Mensch. Ich nehme Vergebung an. Ich nehme sie an. Ich nehme sie an. Eine Woche nehme ich sie an. Und dann habe ich sie angenommen. Ich danke Jesus für Vergebung. Eine Minute später streite ich mich mit meinem Mann. Mist. Die Vergebung hat eine Minute gedauert. Nein. Wir müssen aus diesem Teufelskreis rauskommen. Dieser Teufelskreis ist religiös. Das ist wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Teufelskreis. Der Teufel, der jagt uns von Sünde zu Sünde. Deshalb spricht Jesus von einem Leben ohne Sünde. Und dann ist das alles überflüssig. Überlegt mal, wisst ihr, ich habe darüber nachgedacht. Wie haben wir eigentlich früher gelebt? Wenn ich eine Woche oder 2 Wochen auf Vergebung gewartet habe, und dann eine Minute später wieder gesündigt habe, wann habe ich denn Zeit gehabt, überhaupt zu beten oder um diese Connection herzustellen, geschweige denn von Lobpreis, Anbetung und sonst irgendwas. Du hast gar keine Zeit dafür, wenn du ständig mit deinen Sünden beschäftigt bist. Wo ist deine Zeit? Deine Zeit für Intimität? Deine Zeit im stillen Kämmerlein? Weil wenn du ins stille Kämmerlein gehst, dann bist du nicht eine Woche, dann wartest du nicht eine Woche auf deine Vergebung. Weil wenn du Gott suchst, dann gibt Gott dir innerhalb von einer Sekunde Vergebung. Amen. Wir lassen den Teufelskreis hinter uns. Halleluja, Jesus. Und beginnen ein neues Leben. Wir konzentrieren uns, unser Fokus ist ein anderer. Unser Fokus sind nicht unsere Sünden. Unser Fokus ist nicht, was mache ich falsch. Mein Fokus ist Jesus. Mein Fokus ist Gott. Mein Fokus ist der, der wirklich zählt. Weil für die Sünden hat einer bezahlt. Und jetzt kommen wir wirklich zu diesem Punkt. Wisst ihr, als ich mit meinem Mann gesprochen habe diese Woche, habe ich zu ihm gesagt, was denkst du, was das Gegenteil ist von Sünde? Was denkt ihr? Nicht Sünde, ja. Aber was ist das Gegenteil von Sünde? Soll ich euch sagen, was das Gegenteil ist? Das, wenn ich es euch sage, dann macht ihr, aber echt. Ich habe es ihm gesagt, das Kreuz. Das Kreuz ist das Gegenteil der Sünde. Weil da wurde die Sünde besiegt. Das Kreuz ist das Gegenteil. Die Offenbarung des Kreuzes. Die Offenbarung, was? Die Offenbarung des Kreuzes. Das Kreuz hält für uns das Gegenteil der Sünde bereit. Und ich sage euch warum. Sünde führt zum Tod, habe ich gerade gesagt. Das Kreuz führt zu was? Zum Leben. So eine einfache Offenbarung, aber es ist so, es macht so einen riesen Unterschied in unserem Leben. Das Kreuz führt uns zum Leben. Und auf das Leben gehe ich gleich ein. Am Kreuz ist was geschehen? Jesus hat die Schlüssel entnommen. Am Kreuz, jetzt sage ich euch, am Kreuz ist etwas passiert. Diese Offenbarung, ich habe sie schon mal, glaube ich, im Team gesagt, die ist mir so gekommen. Ich habe meinen Mund aufgemacht und plötzlich ist das Wort rausgesprungen. Am Kreuz ist geistliche Immunität passiert. Schweres Wort. Ich erkläre es euch. Geistliche Immunität. Ihr kennt vielleicht politische Immunität, ja? Haben wir. Ich meine, in dieser Welt ist nichts neu. Die Welt hat das Rad nicht neu erfunden. Die Welt nimmt geistliche Prinzipien und nimmt sie und bringt sie in die Politik, in die Kirche, wo auch immer. In alles Mögliche, ja. Meistens verdrehen sie sie ins Negative, aber sie bringen geistliche Prinzipien, Gottes Prinzipien und ziehen sie an, auf unsere Politik zum Beispiel. So, geistliche Immunität. Was ist Immunität? Immunität, ich erkläre euch mal kurz politische Immunität und dann versteht ihr, was geistliche Immunität ist. Politische Immunität ist der gesetzlich garantierte Schutz vor Strafverfolgung. In jedem Land, weltweit. Jetzt stellt euch nur einmal geistliche Immunität vor. Boah, jetzt fängt es wieder an. Die Welle kommt. Geistliche Immunität. Jetzt bringe ich es auf den Geist. Der geistlich garantierte Schutz vor Strafverfolgung. Das ist das, was Jesus getan hat am Kreuz, wo er die Schlüssel dem Feind weggenommen hat. Die Schlüssel für was? Die Schlüssel dafür, dass er uns verfolgen kann für unsere Sünden. Weil Jesus hat für unsere Sünden ein für alle Mal bezahlt. Die Sünde, Feind, Teufel, du hast kein Recht, mir meine Sünde unter die Nase zu reiben, weil es sie nicht gibt. Und ich, versteht mich richtig, ich komme jetzt gleich zu einem Punkt, wo ihr verstehen werdet. Ich mache keine Theorie daraus, dass ich sage, die Gnade überdeckt alles, bla bla. Nein. Aber die Immunität ist da. Lasst uns weitergehen und dann versteht ihr das. Nochmal kurz zur Immunität. Was ist Jesus, als er gestorben ist, warum habe ich diesen Unterschied gemacht zwischen Altes Testament Sünde und Neues Testament Sünde? Weil die Bibel das sagt. Jesus, als er gestorben ist, hat er das alte Gesetz abgeschafft und er hat das neue, er sagt, ich bringe das neue Gesetz. Deshalb ist im neuen Gesetz, im neuen Bund, ist die Sünde eine andere Sünde. Die Sünde wird anders genannt. Es ist was anderes zu sündigen als im Alten Testament. Im Alten Testament haben sie gesündigt und dann, so wie wir früher gelebt haben, dann haben sie eine Riesenprozedur gemacht, um sich von der Sünde zu befreien. Überleg mal, du gehst hin, du fängst an, da, okay, ich habe jetzt gesündigt, jetzt muss ich ein Opfer bringen. Ja, ich muss ein Opfer bringen, so. Ich selbst darf das Opfer nicht bringen, ich muss zum Priester gehen. So, zum Priester gehe ich und er muss mir erst sagen, was ich bringen soll. Nach meinem Verdienst, nach meiner Stellung bringe ich zum Beispiel eine Taube, eine Ziege, einen Bock, whatever, was auch immer, ja. So, er sagt mir, was ich bringen soll. Ich gehe hin, suche dieses Tier, in meiner Weide, ja, muss das Tier erst bändigen. Das war alles eine Prozedur. Bändige dieses Tier, bring es zum Priester, sag hier Priester, bis er dieses Tier geschlachtet hat, ausbluten hat lassen und so weiter, bis er dieses Tier zum Opfer gebracht hat und meine Sünden dann bereinigt worden sind, habe ich die nächste Sünde am Hals. Wir sind Menschen, oder nicht? So, und Jesus hat gesagt, so, ich in mir erfüllt ihr das Gesetz. Dieses Opfer bringe ich ein für alle Mal. Und wir haben jetzt, Jesus sei Dank, eine Chance auf ein Leben ohne Sünde. Boah, das ist was. Wie wird jemand immun? Das ist auch wichtig zu verstehen. Wie wird ein Politiker immun? Das sagt schon die Aussage, er ist Politiker. Ja? Das heißt, du wirst immun, wenn du eine Position einnimmst. Wenn du die Position des Kindes Gottes annimmst. Und da kommen wir zu diesem Punkt. Wie lebe ich ohne Sünde? Wie ist ein Leben ohne Sünde möglich? Nimm eine Position ein. Nimm die Position des Kindes Gottes an. Weil du bist ein Auserwählter. Du bist derjenige, auf den Gott gestempelt hat. Gott hat dich markiert. Er hat dich markiert. Du bist derjenige, den er markiert hat. Nimm deine Position ein. Wisse, wer du bist. Wer bist du in Christus? Und dann kannst du ein Leben ohne Sünde leben. Ohne zu wissen, wer du bist, kannst du kein Leben ohne Sünde leben. Bist du als normaler Bürger, der du keine Position hast, bist du immun politisch? Nein. Genauso ist es geistlich. Nimm deine Position ein und dann bist du immun. Wisse, hier ist aber auch noch ein Haken, Position. Nimm deine Position ein. Wie nimmst du deine Position ein? Ich nehme. Der Prophet hat gesagt, ich bin Pastor. So Leute, ich bin Pastor. Ich habe die Macht, ich habe die Kraft, ich habe die Position. Ich stelle mich auf diese Position. Ist das richtig? Nein. Du nimmst die Position ein, indem du das erste Gebot erfüllst. Die zwei Gebote, die Jesus gebracht hat. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Das, wenn du ihn hast, wenn du ihn hast, wenn du diese Connection hast, dann hast du Position, Macht, Autorität, Kraft. Dann kriegst du das ganze Pack. Willst du Position ohne ihn, kann es vielleicht klappen mit gute Connection, was weiß ich, mit dem Menschen. Aber die Bibel sagt, wer sich auf Menschen verlässt, der soll verdammt werden. Ja, diese Position wirst du nicht auf ewig behalten. Aber wenn du diese Connection hältst, dann wird Gott dich erhöhen zu deiner Zeit. Deine Zeit wird kommen und du wirst groß rauskommen. Deine Zeit wird kommen und Gott positioniert dich. Er bringt einen Propheten, stellt ihn hierher, um es brechen. Ob der Prophet will oder nicht, ob der Prophet, wir hatten es jetzt, der Prophet plant eine Reise nach Italien und Gott sagt, no, das ist nicht mein Plan. Mein Plan ist, flieg nach Europa, ja, aber nicht nach Italien, sondern nach Deutschland, weil dort hast du was zu tun. Dort musst du Menschen positionieren. Italien bekommt seine Zeit, bekommt sein Wort. Aber jetzt, genau jetzt, ist die Zeit reif für eine Positionierung in Deutschland. Weil die Zeit reif ist für eine Erweckung in Deutschland. Und so positioniert Gott, Gott selbst durch einen Propheten. Er bringt den Propheten her, positioniert dich und keiner kann was dagegen tun. Da kann sich jeder sonst noch wie auf den Kopf stellen und sagen, nein. Da sagt Gott, doch. Position bringt Immunität. deine Position, aber nicht von dir gegebene Position, sondern von Gott gegebene Position. Deine Position bringt Immunität. Und ich habe das vorhin schon gelesen. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüsten des Fleisches nicht vollbringen, so werdet ihr nicht sündigen. Wandelt im Geist. Das heißt, wenn du diese Connection hast, dann wandelst du im Geist. Diese Connection, die Voraussetzung für diese Connection ist ein Wandeln im Geist. Ein Wandeln im Geist. Der entscheidende Punkt ist, im Geist zu wandeln. Und im Geist zu wandeln bedeutet, im Geist gehorsam zu sein. Ich habe hier so richtig fett hingeschrieben: Voraussetzung für ein Leben ohne Sünde ist ein Leben nach dem Geist. Und ein Leben nach dem Geist, das beinhaltet alles: Heiligkeit, Position, Macht, Autorität, du bekommst einfach alles, indem du das erste und zweite Gebot erfüllst. Voraussetzung. Was bedeutet Wandeln im Geist? Wandeln im Geist. Wie sehr du geistlich wächst, hängt von dir selbst ab. Wie groß du wirst in der Position, die Gott dir gibt, hängt von deiner Weihung ab. Wie sehr weißt du nicht? Wie sehr gibst du dich hin? Jesus hat alles hingegeben. Er hat seinen Geist hingegeben. Er sagt: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Er hat seinen Geist hingegeben. Er hat seine Seele verprügeln lassen. Er hat seinen Leib hingegeben. Er hat alles gegeben. Was tust du? Deine Position und damit die Erweckung in deiner Gemeinde hängt von dir ab. Sie hängt von dir ab. Von deiner Weihe. Und verstehe, es gibt hier, der Teufel will uns so oft in die Irre führen, aber Jesus sagt: Er kennt mich, er kennt die Wahrheit und die Wahrheit macht euch frei. Amen. Ich möchte euch eine kurze Offenbarung geben. Wer bist du in Christus? Was ist dein wahres Ich? Wisst ihr, vor kurzem, diese Offenbarung hatte ich aufgrund meiner Tochter Hannah. Manchmal spricht Gott durch sie, wirklich. Manchmal. Sie haben gestritten, einen Tag, und dann ging um was auch immer. Und ich komme, um zu schlichten und sage: Hannah, warum bist du so? Warum bist du so stur? Irgendwas habe ich gesagt, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gesagt: Warum bist du so? Und dann sagt sie: Mama, ich bin nicht so. Das ist nicht mein wahres Ich. Als ich das gehört habe, da hat der Heilige Geist mich wirklich getadelt. Da habe ich erkannt, sie hat recht. Das ist die sündhafte Natur. Ihr wahres Ich, was ist ihr wahres Ich? Und dann denke ich noch: Ja, und was ist dann ihr wahres Ich? Und dann sagt Jesus zu mir: Ich bin ihr wahres Ich. Christus in dir ist dein wahres Ich. Weil Paulus sagt: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Und sie hat recht. Das ist nicht ihr wahres Ich. Wir kämpfen alle mit unserer sündhaften Natur. Es ist nicht mein wahres Ich, wenn ich sündige. Es ist nicht dein wahres Ich, wenn du sündigst. Weil dein wahres Ich lebt ein Leben ohne Sünde. Das sagt die Bibel. Dein wahres Ich, deine reale, dein reales Inneres, deine wahre Realität, deine wahre Persönlichkeit ist Christus in dir. Und er bringt nur Gutes hervor. Tu dich nicht so sehr konzentrieren auf diese negativen Dinge. Konzentriere dich nicht auf diese Sünde. Sündigen, Buße tun, auf Vergebung warten, wieder sündigen. Konzentriere dich nicht auf die Sünde. Konzentriere dich nicht auf die schlechten Dinge in dir. Fang an, nach Großes zu trachten. Was sagt er in Matthäus? Trachte zuerst nach was? Nach dem Reich Gottes, so wird euch alles zufallen. Ich sage immer, und das, was nicht braucht, abfallen. Das, was du nicht brauchst, was in deinem, wirklich, ich bin der lebende Beweis dafür. Die mich aus meinem früheren Leben kennen, sie erkennen mich nicht. Weil ich war nicht so, wie ich jetzt bin. Ich war wirklich eine böse Frau. Ja, armer Andreas. Aber jetzt nicht mehr. Ich war so richtig, so, kennt ihr diese frechen Frauen, die nur einem was reindrücken wollen, so, geschieht dir recht, Gottesdienst. So war ich wirklich. Oh Gott, vergib mir. Nein, er hat mir schon vergeben. So war ich jetzt wirklich real. Ich war so. Und dann habe ich erkannt, warte mal, in mir schlummert was anderes. Gott hat mir, wisst ihr, ein weiser Mensch kam zu mir und hat gesagt, Gott hat dir ein weiches Herz gegeben. Ich war so frech. Das hat schon früh angefangen. Mit 15 habe ich mich schon mit Gemeindeleitern angelegt, also auf übelste Art und Weise und war wirklich frech. Und dann kam jemand zu mir und hat gesagt, Gott hat dir ein weiches Herz gegeben. Ich musste laut angefangen zu lachen. An mir war, es war alles andere als weich. Entschuldigung. Und dann vergeht die Zeit, Gott offenbart sich, Gott fängt an zu wirken und plötzlich verändert er mein Herz. Verschiedene Dinge, die früher waren, die sind nicht mehr ein Teil von mir. Und ich erkenne, was Paulus gemeint hat, als er sagte, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, weil ich habe meine Wünsche begraben, so wie Jesus am Kreuz gestorben ist und sein Leben hingegeben hat, war es in seinem Interesse. Heute habe ich gelesen, wir haben jetzt Passa, ja? Wir feiern Passa, ja? Heute habe ich gelesen, Jesus ist gegangen zu beten und sagt zu den Jüngern, wacht mit mir. Und es steht geschrieben, ich glaube in 4 Evangelien steht geschrieben, er hatte Angst. Es ist eine Angst, ein Grauen über ihn gekommen und er hat Gott gebettelt, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er hat gebettelt, bitte Gott, wenn irgendwie möglich ist, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das heißt, Jesus wollte auch nicht. Er hatte dieses Grauen, er hatte diese Angst. Und er ist trotzdem gegangen. Im Hinterkopf mein Bild vor Augen. Im Hinterkopf dein Bild vor Augen. Vor Augen, was du tun kannst, wenn er sich sündigt. Wenn er sich opfert. Wenn er zur Sünde wird. Wenn er zum Fluch wird. Im Hinterkopf, wer du bist. Wer du sein kannst. Er hat alles gegeben. Was gibst du für ihn? Was gibst du für ihn? Christus in mir. Wenn Christus in mir größer ist, dann gebe ich alles für ihn. Wenn ich bete, Christus, werde du größer in mir, dann gebe ich alles. Dann sage ich, ich nagel meine Wünsche ans Kreuz. Ich nagel meine Wünsche für ein Porsche ans Kreuz. Ich nagel meine Wünsche von einem neuen iPhone. Ich nagel meine Wünsche, meine Seele, fleischlichen Begierden nagel ich ans Kreuz. Ich nagel es ans Kreuz und sage, Jesus, ob arm, ob reich, egal wie, ich gehöre dir. Tu du, was du möchtest aus meinem Leben. Weil du hast alles hingegeben. Wer bin ich, dass ich nicht alles gebe? Wer bin ich? Bin ich höher als Jesus? Habe ich mehr Privilegien als er? Wer bin ich, dass ich sagen kann, ich lebe ein Leben in Komfort? Ich suche mir aus, warum sollte ich? Wisst ihr, ich habe viele Menschen gehört, warum sollte ich in die Kirche gehen? Warum sollte ich meine Zeit verschwenden? Ich kann saufen, ich kann feiern, ich kann Mädchen, Jungen haben, was auch immer. Ich habe hier mein Leben, ich habe meinen Spaß. Und dann sage ich, du hast vielleicht 80 Jahre, wenn es hochkommt, deinen Spaß. Und ich habe meinen Spaß, wie viele Zehntausende ewige Jahre? Liebe, opfere ich 80 Jahre meines Lebens und sage, ich lebe, wie Gott möchte. Ob ich jetzt in Kickno einkaufen gehe, oder H&M, oder S. Oliver, oder Tom Taylor, oder Gucci, oder Prada, oder was auch immer, ja? Ich gebe, mir ist es egal. Ich sage, Gott, ist egal. So viel, wie du gibst, so viel gebe ich. So viel, wie du mir zur Verfügung stellst, so viel kann ich geben. Wenn Gott sagt, du lebst da, dann sage ich, okay, ich habe kein Recht. Das habe ich für mich entschieden. Niemand muss das entscheiden. Aber ich, für mich, habe kein Recht, meine Wünsche fleischlich auszuleben. Nach meiner Begierde, wie die Bibel es sagt. Ich sage jetzt nicht, dass wir nicht ins Kino gehen oder mal gut essen oder so. Versteht mich richtig. Ich rede geistlich. Ich rede von geistlichen Ebenen, von geistlichen Gesetzen, von geistlichen Strukturen. Gott hat für jeden Menschen einen vollkommenen Plan. Amen. Er hat für dich in der Kamera, hat er einen vollkommenen Plan. Er hat dein Leben geplant. Er hat geplant, dass du auf der Erde bist. Er hat geplant, wie du für ihn dienen kannst. Heute habe ich das meinen Mädchen auch erklärt. Wenn Gott nicht geplant hätte, dass ihr hier wärt, wärt ihr schon gestorben. Die Bibel sagt, er hat jedes einzelne Haar auf deinem Kopf gezählt. Er hat geplant, er hat für dich einen vollkommenen Plan. Es liegt aber einzig und allein am Menschen, an dir und an mir, ob dieser vollkommene Plan verwirklicht wird oder nicht. Jeder Mensch hat seinen Willen. Gott zwingt niemanden. Gott sagt nicht, oh komm, bitte, 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 bitte. So wie meine Mädchen, wenn sie was wollen. Bitte, 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 Mama. Gott kommt nicht und sagt, bitte, 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 Andreas. Andreas erkennt schon, mein Andreas ist so. Er erkennt schon, was Gott will. Gott muss nicht mal den Mund aufmachen. So wie wir Mütter erkennen, was die Männer wollen, was sie brauchen, was die Kinder wollen. Ja? Jeder Mensch hat seinen Willen. Und jetzt sagt mir, ganz ehrlich, hier, bei dieser Offenbarung, fängt das Leben erst an. Am Kreuz hat unser Leben erst angefangen. Da hat der Sinn des Lebens erst angefangen. Der Sinn des Lebens hat da erst angefangen. Mein Leben, als ich so ein Leben gelebt habe, wie ich euch gerade erzählt habe, es war vielleicht komfortabel für mich, weil ich mich nicht zügeln musste, weil ich nicht auf meine Worte aufpassen musste. Ich konnte sagen, was ich wollte, direkt ins Gesicht. Es war mir so egal, was jemand über mich denkt, so richtig. Ich habe drauf gespuckt, was jemand über mich denkt. Aber mein Leben hatte keinen Sinn. Mein Leben, ich habe nicht gelebt. Ich habe von Tag zu Tag dahin vegetiert. Es hat für mich keinen Sinn ergeben. Wir haben gelebt. Wir haben gut gelebt. Wir haben gelebt. Wir haben gekauft, was wir wollten. Wir hatten, was wir wollten. Wir haben gut gelebt. Aber dennoch, in deinem Innern fühlst du, etwas fehlt. Etwas fehlt zur Befriedigung. Etwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwo, und wisst ihr, wie viele tausende Menschen da draußen laufen und das gleiche Gefühl haben? Sie ziehen eine Maske auf. Ich bin so glücklich. Ich bin so happy in der Welt. Ich darf alles. Wisst ihr, wir haben schon wirklich mit vielen Menschen gesprochen, und dann, wenn wir sie darauf ansprechen, und was ist denn in der Welt besser als in der Kirche, als ein christliches Leben zu leben? Was ist denn besser? Weißt du, Marina, ich bin so happy, ich bin so glücklich. Und dann kommt über ein paar Ecken raus, dass Dämonen diesen Menschen besuchen. Wie glücklich ist der Mensch denn? Die Menschen, wir sind Menschen, wir wollen nicht schwach sein vor einem anderen. Wir ziehen Masken auf. Aber das Leben hat keinen Sinn. Es fängt wirklich, es fängt erst an, sinnvoll zu werden, wenn wir anfangen, Gottes Wege zu gehen. Wenn wir anfangen, Gottes Willen zu erfüllen. Als wir angefangen haben, Gottes Willen zu erfüllen. Ja, der Teufel hat angefangen, uns alles zu nehmen, uns aufzuhalten. Weißt du, der Teufel, der kommt mit der besten Strategie ever. Wenn du anfängst zu dienen, wenn du anfängst in die Kirche zu gehen, wenn du anfängst zu sagen, Gott, hier bin ich, nimm mich, ich gebe mich dir hin. Und dann sagt der Teufel, echt? Dann wollen wir mal sehen, wie weit du gehst, wie weit du dich hingibst, wenn ich dir wegnehme, wenn ich dir dein finanzielles Polster wegnehme, wenn ich dir deinen Frieden raube, wenn ich dir ein paar saftige Strafen schicke. Wenn ich anfange, deine Familie gegen dich aufzuhetzen, deinen Mann, deine Frau. Und, bist du immer noch bereit? Amen. Wir haben gesagt, was auch immer kommt, Jesus, du bist mein Schild, du bist mein Schutz. Und es wirkt, Leute, es wirkt. Anders wirst du nicht glücklich. Ich sag dir, du wirst nicht glücklich. Du kannst alles Reichtum der Erde haben. Du kannst der reichste Mensch auf der Welt sein. Du wirst nicht glücklich werden. Ohne Jesus, ohne dein Leben zu weihen, wirst du nicht glücklich werden. Fang ein Leben ohne Sünde an. Fang ein Leben nach dem Geist an. Ich weiß, ihr führt alle ein geistliches Leben, aber Gott möchte, dass diese Offenbarung, dass es ein Fundament wird. Dass es ein Fundament wird bei euch, damit ihr wisst, damit der Teufel nicht kommen kann. Wisst ihr, zu mir kommt der Teufel nicht und sagt, du bist ein Sünder. Weißt du, was ich ihm sage? Hallo, hast du was zu sagen? Versteht ihr? Er kann uns nicht, wenn Jesus als die Wahrheit kommt, Jesus sagt, die Wahrheit macht euch frei. Wenn ihr frei seid von der Wahrheit, kann der Teufel nicht kommen und euch knechten. Weil er kommt, um zu knechten. Er kommt, um zu rauben, ob es dein Frieden ist, sonst was, zu stehlen und zu töten im Endeffekt. Er will deinen geistlichen Menschen töten. Er will dich töten. Aber wir lassen es nicht zu. Amen. Wir sagen nein. Nein, so geht das nicht. Wir widerstehen dem Teufel. So wie Jesus ihm widerstanden ist. Hat. Boah, hier ist so ein Portal. Eigentlich kann ich gut Deutsch, gell? Aber irgendwie Verschlägt mir die Sprache. Jetzt verstehe ich dich, Schatz. Warum es dir... Offenbarung, hier ist der Geist der Offenbarung. Oh, yes, Lord. Wisst ihr, Gott hat heute so eine richtig erwachsene Ebene angeschlagen. Ich weiß, dass ihr mich verstanden habt. Ich weiß, dass ihr verstanden habt, was ich euch rüberbringen wollte. Ich sage nicht, geh und sündige, was auch immer du willst, alles ist vergeben. Wenn du Christus in dir hast, willst du nicht mehr sündigen. Wenn er ein Teil deines Lebens ist, wenn er größer ist als dein Ego, als seine sündhafte Natur, dann willst du nicht mehr. Dann sagst du Adios zu deiner Sünde. Dann sage ich Adios zu meinem Charakter. Denn nicht mein Charakter herrscht, sondern mein Geist herrscht. Mein Geist herrscht über alles. Und wir sind Menschen, natürlich, ja, wir haben Verfehlungen. Aber mein Geist herrscht über diese Verfehlungen. Mein Geist herrscht über diese Verfehlungen. Und dann kommt das, was Hannah heute gesagt hat. Das ist nicht mein wahres Ich. Mein Geist ist mein wahres Ich. Der Heilige Geist in mir ist mein wahres Ich. Nicht mehr ich lebe. Christus in mir. Leute, hallo. Wir können von den Kindern lernen. Kinder geben uns Offenbarungen. Wir denken, ach, was können die schon bringen? Aber da kommen Offenbarungen, Tiefen. Wo du als Pastor, als Leiter, als was auch immer, du lernst. Ich habe wirklich Augen gemacht. Ich habe wirklich eine riesen Offenbarung gekriegt, wo sie gesagt hat, das ist nicht mein wahres Ich. Und ich denke, wow. Wow. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für mein wahres Ich, weil du bist mein wahres Ich. Amen. Jesus ist unser wahres Ich. Jesus ist mein Fels. Jesus ist mein Ich. Und er ist für mich gestorben. Oh, Jesus. Puh. Danke für diese Offenbarung, Heiliger Geist. Ich preise dich, ich lobe dich für diese Tiefe, die du freisetzt. Oh, Heiliger Geist. Heute hast du wirklich was Besonderes freigesetzt. Was Besonderes ist heute gekommen. Der Geist der Offenbarung ist gekommen, der Geist der Erkenntnis ist gekommen. Du hast heute was Besonderes freigesetzt. Eine besondere Ebene, eine neue Ebene, auf die wir heute aufspringen. Eine neue Ebene, in die du uns führst. Ebene der Erkenntnis. Besonders. Er bewegt sich anders als sonst. Er versucht unsere Rahmen, unsere Grenzen zu erweitern. Heiliger Geist, tu du, was du möchtest. Tu du, was du möchtest. Nicht, was ich will. Thank you.
Danke, Jesus, für deine große Gnade, für deine Klarheit, für die geistliche Immunität, die du deinem Volk gegeben hast. Halleluja. Wir können alle Tage darin wandeln. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Du bist so gut. Du hast gute Gedanken über deine Kinder. Und du möchtest dein Volk erheben. Du möchtest uns offenbaren, mehr von dir, mehr von deiner Natur. Halleluja, du bist so gut. Vater, und ich möchte, dass du dieses Wort in uns verankerst, in unseren inwendigen Menschen. Halleluja, in Jesu Namen. Und das Volk sage, Amen, Amen. Gib Gott die Ehre, Halleluja. Wow. Lass uns das Opfer noch zusammenbringen. Halleluja. Erhebe es in die Gegenwart des Herrn. Vater, segne dieses Opfer. Das, was ich sehe, werde ich ernten. Vielfältig. Halleluja. Segne jeden Geber, der hier gibt, der online gibt. Halleluja. Denn du bist ein Belohner. Du möchtest, dass wir gesegnet sind. Und das ist die beste Möglichkeit, gesegnet zu werden. Halleluja. Jetzt könnt ihr es rein tun in den Eimer. Yes, Lord Jesus. Wir sehen hinein in etwas. Vater, in deinem Namen, wir segnen die Finanzen, wir segnen das Opfer, die Saat in Jesu Namen und wir glauben, dass sie vielfältig zurückkommt, Halleluja, dass wir ein Segen sein können für viele, in Jesu Namen, Amen, Amen. Gib Gott die Ehre, Halleluja.